Herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Meine Lieben, heute habe ich ein ganz wichtiges Thema. Ich freue mich sehr. Ich habe einen sehr hochkarätigen Gast heute relativ spontan dazu gewinnen können, bei mir im Podcast dabei zu sein. Die liebe Nana Keck vom CoProLab, ganz einfach zu merken, so wie Kotprobenlabor, im Endeffekt über die ersten Buchstaben. Und sie ist ihres Zeichen echte Wurmexpertin und ich freue mich wahnsinnig, das Thema Entwurmen ist ja wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und deswegen, liebe Nana, wir sprechen heute über die drei wichtigsten oder vielleicht auch häufigsten Fehler, die rund um das Thema Entwurmen oder auch Nicht-Entwurmen so stattfinden können. Also herzlich willkommen, vielen Dank, dass du heute jetzt die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich immer, wenn ich ein bisschen Wissen in die Welt tragen darf. Gerade im rund um die Würmer ist ja doch noch viel an Halbwissen oder Mythen oder Ähnliches unterwegs. Kurz für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Nana Keck. Ich bin gelernte Tierarzthelferin seit vielen Jahren und habe im Rahmen dieser Tätigkeit in einer meiner letzten Anstellungen eben begonnen, mich mit dem Thema zeitgemäße selektive Entwurmung zu beschäftigen, weil mein damaliger Chef seine Doktorarbeit dazu geschrieben hat. Und wir haben dann das dortige Hauslabor gemeinsam aufgebaut. Ich habe das eine Weile geleitet und dann habe ich mich eben mit einer befreundeten Tierärztin, der Dr. Lena Greite, selbstständig gemacht. Auch die Lena hat ihre Doktorarbeit zu den Würmern geschrieben, vor allem zu den großen Strongyliden hat sie geforscht und eben ihre Doktorarbeit dazu geschrieben. Und damit steht sie mir halt als guter Ansprechpartner und Unterstützung zur Verfügung. Das ist ja ganz wichtig, dass man immer einen Tierarzt im Team hat, weil ich als Tierarzthelferin darf keine Medikamente empfehlen. Also die Medikamentenempfehlung muss immer ein Tierarzt durchführen.
Super, das ist, glaube ich, auch schon mal ein erster guter Hinweis. Mittlerweile gibt es ja tatsächlich viele Leute auch, ich glaube, Tierheilpraktiker und so, die so, ich sage jetzt mal, Laboruntersuchungen oder Kotuntersuchungen anbieten. Ich glaube, dass das vielleicht auch schon mal ein Punkt sein kann, wo einfach unter Anführungszeichen Fehler oder vielleicht auch einfach invalide Daten entstehen rund um das Thema Beproben. Magst du da vielleicht noch mal ganz kurz was dazu sagen? Nur in zwei Sätzen, was ist wichtig, wenn man jetzt so ein Labor auswählt oder vielleicht auch, dass man die Kotprobe gut ins Labor bekommt, weil ich sehe das immer wieder, dass Leute über 3 Tage Kot sammeln. Ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, dann ungekühlt liegt es irgendwo rum und dann wird es irgendwann mal versendet. Vielleicht ist das ja auch schon ein Punkt, der ein relativ häufiger Fehler ist, wo dann die Werte gar nicht wirklich stimmen.
Ja, es ist halt so, also gekühlen ist immer ganz wichtig, das ist ein gutes Stichwort. Über 3 Tage sammeln kann man gerne machen, erhöht die Chance, Bandwurm nachzuweisen, da der Bandwurm kein Dauerausscheider ist. Der scheidet nur ab und an seine Eier aus. Und wenn ich natürlich von 3 Tagen oder von mehreren Haufen, wenn die Pferde in der Box stehen, kann man ja gut von mehreren Haufen morgens einfach sammeln, dann hat man halt eine höhere Chance, dass in einem dieser Äpfel so ein Bandwurm-Ei-Paket liegt. Die Strongyliden sind Dauerausscheider, die Spulwürmer auch. Sofern erwachsene Würmer im Darm da sind, sind auch dauerhaft Eier nachweisbar. Mhm. Und da ist eben die 3-Tages-Sammlung nicht ganz so wichtig. Kann man trotzdem machen. Wir möchten es halt gerne dann einzeln eingetütet haben mit Datum drauf, damit wir einfach wissen, was ist die frischeste Probe und dass man halt die Strongyliden-Eizählung gegebenenfalls einfach aus der frischesten Probe macht. Wenn man die im Kühlschrank lagert, also so bei 5 bis 10 Grad, dann können die da auch 3 Wochen liegen, da passiert überhaupt nichts. Mhm. Dieses Lagerungsproblem ist einfach ein Problem, dass die Strongyliden-Larven in den Eiern bei ungefähr 20 Grad anfangen, sich zu entwickeln. Und nach ein paar Tagen sind die voll entwickelt in dem Ei, schlüpfen da raus, sind dann in der Kotprobe zwar immer noch drin, aber die Larven brauchen Sauerstoff. Und je nachdem, wie die Probe eingepackt ist, haben die dann irgendwann keinen Sauerstoff mehr und dann sterben die ab. Wir haben aber auch schon Proben nach 4 Wochen bekommen, die mit der Post einfach unendlich unterwegs waren. Sei es, dass sie umverpackt werden mussten oder dass mal wieder Poststreik oder Ähnliches war. Auch da haben wir noch ganz viele Larven gefunden. Aber natürlich ist die Eizählung dann nicht mehr so einfach und so gut möglich. Also ein Niedrigausscheider oder ein Hochausscheider kann man immer noch unterscheiden. Aber es ist halt nicht mehr so eine genaue Eizahl, also IPG, diese Eierprogramm, nachweisbar. Mhm. Ich kann immer noch sagen, okay, da ist viel drin oder da ist nichts drin. Falsch negativ gibt es nicht. Wird ja ganz oft gesagt, die Kotproben sind alle falsch negativ oder oft falsch negativ. Nee, sie sind negativ. Wenn ich keine Eier drin habe, dann kann ich nichts zählen. Mhm. Und das bedeutet aber nicht, dass das Pferd keine Würmer in sich trägt.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vor allem, das kann sich ja auch relativ schnell wieder ändern. Ja, also keine Ahnung, neue Koppel, neue Haltung, neue Pferde, die in eine Herde kommen. Das ist, glaube ich, auch was. Ich glaube, manche Leute denken, gut, ich habe jetzt einmal beprobt und damit ist dieses Thema erstmal für die nächsten 10 Jahre gefühlt erledigt. magst du vielleicht da noch was dazu sagen, was vielleicht auch so generell die Umgebung des Pferdes auch für ein, ich sage jetzt mal, Ausschlag gibt, wie viel oder wie wenig Würmer so ein Pferd hat oder auch das Alter zum Beispiel, ist, glaube ich, auch ganz interessant.
Also es kommt natürlich immer darauf an, wie die Haltung ist. Es kommt immer auf den Hygienezustand an. Je mehr Pferde auf einer Fläche stehen, auf einer Wiese stehen und je schlechter da die Hygiene ist, desto höher ist in der Regel der Wurmdruck. Und alle Pferde fressen diese Larven, die sich da auf der Weide befinden, aber nicht alle Pferde haben ein Problem damit. Deswegen, wenn ich wissen will, ob mein Pferd eine gute Immunität gegen die Würmer aufgebaut hat in der Kindheit, muss ich mindestens 3 bis 4 Mal über die Weidesaison hinweg, also über ein Jahr hinweg, beproben. Und dann sehe ich, ob sich da was ändert. Oft sind die im Frühjahr noch sauber, in Anführungszeichen, zeigen keine Eierausscheidung. Im Frühjahr, im Verlauf des Sommers, wird es dann aber immer höher. Und im Herbst haben die dann eine richtig hohe Eierausscheidung. Mhm. Und das zeigt einfach, dass das Pferd mit dem Wurmdruck, der da auf der Koppel herrscht, nicht zurechtkommt. Und diese Immunitätsentwicklung ist eben in der Kindheit, also so bis 3, 4, 5-jährig bauen die das auf, wenn sie Kontakt mit Würmern haben. Also sie brauchen natürlich immer diesen Reiz fürs Immunsystem, dass sich da eine Immunität entwickelt. Also auch Pferde, die zum Beispiel sehr reizarm, also nur mit Mama und Onkel hinterm Haus aufwachsen, haben oft keine gute Immunität, weil einfach der Wurmdruck nicht da war. Mhm. Und dann gehen die 3, 2-jährig oder mit 1,5 in die Jungpferdeaufzucht oder kommen irgendwo dann in den Brittstall, wo einfach ein hoher Wurmdruck ist und dann kommen die damit nicht zurecht. Und wenn diese Immunität nicht entwickelt ist, dann kriege ich da auch nichts mehr hin. Also wenn die mal, sagen wir mal, 5, 6-jährig sind, da entwickelt sich nichts mehr. Und dann bleiben die Zeit ihres Lebens einfach empfindlich auf einen hohen Wurmdruck.
Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, also wenn man jetzt zum Beispiel sich nochmal das Thema, Darmflora hat man früher gesagt, ja, aber wenn man sich jetzt überlegt, ein Pferd, was gesund ernährt, ich sage jetzt mal, auch in seinem Leben jetzt relativ stressarm gehalten wird. Ich finde, Stress ist auch ein wichtiger Faktor, der einfach das Immunsystem auch beeinflussen kann. Das Futter ist in Ordnung, ballaststoffreiches Futter auch immer wieder. Wie ist deine Erfahrung, wie gut kann man jetzt so vielleicht ein nicht so gut immunisiertes Pferd trotzdem auch im höheren Alter, ich sage jetzt mal, eventuell nochmal stärken? Was ist das Thema?
Also die Immunität gegen die Würmer hat nichts mehr mit dem Immunsystem zu tun.
Mhm, okay.
Und ich kann auch das Wurmmilieu nicht wurmwidrig gestalten. Das ist den Würmern völlig egal, wie das da drin ausschaut. Wenn das Pferd keine gute Immunität hat, kann ich nur über entsprechende Weidehygiene, entsprechende Haltung, vielleicht in einer kleinen Herde oder Ähnliches, wo ich den Wurmdruck gut im Griff habe, kann ich da was verändern. Also wir haben das durchaus schon gehabt, dass wir Pferde hatten, die eine schlechte Immunität hatten, die ansonsten aber topfit waren und Leistung gebracht haben und alles war tutti. Mhm. Aber in dem Bestand hatten die immer hohe Werte. Die mussten 3, 4, 5 Mal im Jahr entwurmt werden, weil die immer hohe Werte gezeigt haben. Und dann haben die Besitzer den Bestand gewechselt oder sich einen eigenen Hof gekauft. Gibt ja viele, die dann irgendwann Selbstversorger, dann haben die noch 2, 3 Pferde hinterm Haus, misten jeden Tag die Koppeln sauber ab und plötzlich sind die Pferde unauffällig, weil der Wurmdruck auf der Wiese einfach deutlich geringer ist. Und das ist eigentlich der einzige und wichtigste Faktor, wo ich den Wurmbefall effektiv senken kann durch Hygiene im Außenbereich, also Koppelmisten, Stallungen sauber und so weiter. Das ist der Hauptfokus, auf den ich da setzen muss.
Also kann es eigentlich auch Sinn machen, wenn man jetzt wirklich auch mehrere Beprobungen gemacht hat und da einfach immer wieder sehr, sehr viel drin ist, dass man sich tatsächlich dann auch deswegen überlegt, eventuell den Stall zu wechseln, wenn man jetzt zum Beispiel als Einsteller in puncto Stallhygiene, selbst wenn man es anspricht, oder auch Weidemanagement, ja eigentlich nicht wirklich, also klar, man kann selber die Koppel abmisten, aber ja, irgendwann natürlich, wenn da 20 Pferde draufstehen, wird es irgendwann auch ein bisschen zeitintensiv. Ja,
genau. Also da gibt's deswegen ist es halt oft für uns super, wenn jetzt die Stallbesitzer von sich aus kommen und sagen, wir möchten dieses System gerne einführen. Dann sehen wir, okay, wir haben viele Hochausscheider und dann kann ich zum Stallbesitzer sagen, du hör mal zu, Weidehygiene, da müssen wir was tun. Wenn das dann umgesetzt wird, sehen wir so nach 2, 3 Jahren ganz oft, dass plötzlich sich das Verhältnis umkehrt. Also normal ist laut den ganzen Statistiken so, dass 70% der Pferde, die auf einer Weide stehen oder auch bei, gilt auch für Esel oder für Alpakas, Schafe, für alle Herden, haben keinen behandlungsbedürftigen Endoparasitenbefund. Und 30% sind Hochausscheider. Und von diesen 30% Hochausscheidern haben wir dann wieder 70% so, naja, so ein bisschen, aber nicht wirklich schlimm. Und 30%, die wirklich übers Ziel hinausschießen, die dann bei 1500 und noch höher EPG zu finden sind.
Okay.
Und wenn man die gezielt regelmäßig behandelt und damit einfach die Eiausscheidung deutlich runterfährt, zusätzlich noch die Weidehygiene verbessert, dann habe ich irgendwann den Wurmdruck massiv gesenkt und das kommt natürlich allen Pferden zugute.
Ja, super cool. Also ganz wichtiger Hinweis finde ich auch an dieser Stelle, dass man sich einfach generell wirklich sozusagen auch um das Milieu Gedanken macht und eben ja die Haltung und ja, super Idee. Also werde ich meiner Stallbesitzerin auch gleich vorschlagen. Ja, weil es macht ja total Sinn einfach. Und ich meine, ich glaube, dass mittlerweile auch Qualität und einfach Dienstleistungsqualität auch in der Pferdehaltung einen gewissen Stellenwert hat. Und wenn ich sage, okay, ich bin ein Stall, der da einfach auch drauf achtet, weißt du,
ja.
Ich glaube, dass das schon auch, also mir zumindest ist es so, ich zahle lieber ein paar Euro mehr und weiß, dass meine Pferde da gut aufgehoben sind, dass das Futter in Ordnung ist, wie du sagst, dass die Hygiene in Ordnung ist, ja, wie ich ja ständig dann ein Thema mit einem verwundeten oder kranken oder wie auch immer Pferd, weil
ja,
das sind schon wichtige Faktoren.
Also es sind auch durchaus in diesen Beständen, die wir da betreuen, dass wir dann so im Verlauf hören, wir haben viel weniger Koliken, wir haben viel weniger dies, wir haben viel weniger jenes, weil natürlich eine hohe Verwurmung des Immunsystems zusätzlich stresst.
Ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf die häufigsten Fehler zurückkommen, die so beim Entwurmen oder vielleicht auch Nicht-Entwurmen so daherkommen, was sind da so deine Erfahrungen?
Also was für uns immer so ein bisschen der Super-GAU ist, sind die großen Bestände, die nur 2-mal im Jahr entwurmen. Einmal im Frühjahr vor der Weide und einmal im Herbst nach der Weide. Weil meistens im Frühjahr noch gar nichts da ist, was man wegentwurmen kann, weil man hat ja im Herbst schon entwurmt. Und oft wird im Herbst auch zu früh entwurmt nach Weideende. Es ist ja so, dass mit jedem Bissen Gras die Pferde Endoparasitenstadien aufnehmen oder auch eben Dasseleier abgelegt werden, weil die Fliegen da auf der Wiese unterwegs sind. Und wenn ich dann, ja, Mitte Oktober Weideende oder Ende Oktober Weideende, zack, kommen die in den Stall, werden aufgestallt, sei es jetzt Offenstall oder Box, und am nächsten Tag kriegen die Wurmkur. Und die Stadien, die sie in den letzten 8 Wochen vor Weideende gefressen haben, die sind auch gar nicht so weit. Also die meisten Endoparasiten brauchen 6 bis 8 Wochen, um in ein Stadium zu kommen, dass die Wurmkur sie erfassen kann. Das heißt, die bleiben dann den ganzen Winter, haben die dann Bandwürmer, Strongyliden und was weiß ich, Magendasseln noch im Pferd, die dann vielleicht mit der Frühjahrswurmkur abgetötet werden, je nachdem, welche Wirkstoffe dann da gegeben werden. Wenn ich da dann den falschen Wirkstoff habe, dann werde ich halt weder die Datteln noch die Bandwürmer los. Ja, und dann stehen die wieder den ganzen Sommer auf der Koppel und kacken fröhlich ihre Eier aus. Und wenn man überlegt, Strongyliden zum Beispiel haben eine Entwicklungszeit von circa 6 bis 8 Wochen, dann ist da einfach laufend eine hohe Eierausscheidung da, wenn ich nicht mindestens im Sommer noch einmal mit entwurme. Und da ist es eben so, dass ich den Leuten immer empfehle, wenn sie in so einem Bestand stehen, wo nur zweimal im Jahr entwurmt wird, dass sie einfach noch Kotproben dazu machen. Zum einen Wirksamkeitskontrollen nach der Entwurmung, um zu schauen, haben die Wirkstoffe überhaupt ihre Arbeit getan. Und zum anderen eben zum Beispiel im Sommer und dann auch im Spätsommer nochmal eine Kotprobe zu machen, um einfach zu gucken, wie steht mein Pferd denn da. Habe ich einen Niedrigausscheider, ist alles gut, muss ich nicht behandeln. Habe ich aber selber einen der Hochausscheider, macht es durchaus Sinn, den im Sommer nochmal zusätzlich zu entwurmen.
Genau, okay. Also einfach entsprechend dann auch, was ich drin finde in dieser Kotprobe von der Entwicklungszeit her, dass ich da einfach dann auch schaue, eben je nachdem 6 Wochen oder whatever halt.
Ja, es ist ja ein kontinuierlicher Kreislauf. Es werden jeden Tag neue Stadien aufgenommen, es werden jeden Tag neue Stadien erwachsen und es sind immer noch eine Vielzahl Stadien natürlich im Pferd, die ich in der Kotprobe jetzt nicht nachweise. Aber auch die werden irgendwann erwachsen, es sei denn, die Immunität hindert sie dran. Ja, es gibt einfach die Pferde, die nehmen die Larven auf und die werden dann im Dünndarm sofort unschädlich gemacht. Die werden nie erwachsen. Also wir haben ganz viele Pferde, die seit Jahren immer Nullausscheider sind, da weißt du nie irgendeine Eierausscheidung nach, weil die einfach eine gute Immunität haben. Und dann habe ich halt die Pferde, die bei jeder Kotprobe hoch sind oder die im Frühjahr noch okay sind und im Sommer spätestens dann hochgehen. Aber es gibt keinen Zeitpunkt, also man kann nicht sagen, jetzt ist das optimale Entwicklungsstadium, weil das einfach ein ewiger Kreislauf ist. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Jedes Pferd hat eingenistete Larven in der Darmwand. Es gibt kein Pferd, was keine eingenisteten Larven in der Darmwand hat. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Und diese eingenisteten Larven werden irgendwann erwachsen. Weil nur wenn sie erwachsen werden, können sie ihren Lebenszyklus vollenden. Und das Wichtige für den Wurm ist der Arterhalt. Und für den Arterhalt müssen sie Eier ausscheiden. Ohne das geht's nicht, weil es gibt einen internen und einen externen Lebenszyklus. Und wenn die keinen externen Lebenszyklus haben, sprich die Eier nicht in die Umgebung kommen, gibt es keine Reinfektion.
Wobei, weißt du, was ich trotzdem nochmal nachfragen muss, weil bei meinen eigenen Pferden ist es ja so, also ich mache ja immer schon Kotproben. Also wir haben ja früher Pferde auch gezüchtet und da haben wir das tatsächlich auch wirklich 4-mal im Jahr gemacht. Und also bei einem Labor in Deutschland auch, also ich habe die mal hingefahren extra, damit die wirklich frisch ankommen. Genau, und meine eine Stute ist ja jetzt 22, die Isländer Stute, also die ist eigentlich immer, ja, also extrem, wenn überhaupt, extrem niedrige Anzahl, wobei bei meinem Lusitano war das so, der kommt ja aus nicht so guter Haltung und Aufzucht eigentlich, ja. Und bei dem habe ich halt dann auch relativ früh angefangen, den zu beproben. Und das Witzige ist aber, der hat zum Beispiel dann, also am Anfang schon Würmer gehabt und dann habe ich das halt eben also ganz gut hinbekommen. Und dann war er ja jahrelang, ich glaube 6 Jahre in so einem Offenstall, wo wir auch vierteljährlich einfach Kotproben gemacht haben. Und ich habe eben auch immer Sammelproben gemacht, die schönen Kühlschrank und so. Und was aber ganz interessant war, er war dann immer so vom Wert, dass er wirklich nicht zu entwurmen war, also jahrelang. Und dann einmal war ich relativ viel mit ihm unterwegs, auch eben längere Zeit mal in einem anderen Stall, also 2 Wochen, 3 Wochen Training und so weiter. Und danach hatte er dann tatsächlich also so einen Befund, dass er entwurmt werden musste. Wenn du jetzt sagst, also sozusagen man kann, also entweder ein Pferd ist immun oder ist nicht immun, ja, und der war ja damals schon so 10, 12 Jahre. Wie kann das dann sein, dass er dann sozusagen auf einmal wirklich zum Entwurmen ist? Kommt es dann wirklich, weil er auf anderen Weiden einfach vielleicht mehr Wurmdruck einfach hatte und sich das dann da einfach mitgenommen hat?
Ja, das ist genau der Punkt. Also der hat einfach eine Immunität, der kommt in seinem Alltag in seinem normalen Stall mit dem Befall gut klar. Mhm. Wenn der aber dann mal zum Beispiel irgendwo auf einer Koppel steht, wo häufig wechselnde Pferde standen, mhm. wo ja meistens sind so Gastkoppeln ja auch eher klein, mhm. werden nicht gut gemistet, da kümmert sich keiner so wirklich drum. Und dann kann es sein, dass da einfach ein sehr, sehr hoher Druck war, mhm. den er aufgenommen hat und mit dem er dann nicht selber klargekommen ist. Mhm.
Ja.
Das gibt es durchaus.
Mhm. Ja, mich hat das nur irgendwie erstaunt, weil ja, weil so ist er eigentlich fit und alles und deswegen, ich war da so ein bisschen erstaunt, dass das dann relativ so ein bisschen, ich meine, ich konnte es mir dann schon erklären, wenn ich drüber nachgedacht habe, ja, aber ja, es war
ja, zu spannend. Also das, wie gesagt, die normale Immunität hat damit auch relativ wenig zu tun und auch einen normalen Strongylidenbefall sieht man den Pferden nicht an. Mhm. Also bis Strongyliden mal wirklich Probleme machen, beim erwachsenen Pferd dauert es sehr, sehr lange. Bei den Jungpferden ist das was anderes, weil die einfach viel empfindlicher sind, weil da die, die Darmtätigkeit noch viel empfindlicher ist und auch der Wurmdruck einfach oft höher ist. Aber bei den erwachsenen Pferden, die können sehr, sehr lang sehr hohen Befall tolerieren. Also unser Spitzenreiter war ein Turnierpferd, der im hohen Springsport gegangen ist, in einem großen Turnierstall stand, wo zweimal im Jahr entwurmt wurde. Die standen alle auf Einzelkoppeln und so weiter. Und dann hat eine Familie den übernommen als Lehrherrn für die Tochter, weil der einen Sehnenschaden hatte und damit eben im großen Sport nicht mehr laufen konnte, aber eben für das Kind zum Üben, zum Lernen eben da seine Rente bekommen hat. Und die haben den dann eingeschickt, weil die eben so einen kleinen Stall haben und regelmäßig beproben. Der sah super aus, der stand absolut im Lack, war top trainiert und hatte 6.800 EPG. Das war unser Spitzenreiter bis jetzt.
Boah, krass.
Aber du hast dem nichts angesehen. Der hatte auch keine Koliken, der hatte keine Probleme. Wir haben den dann langsam nach und nach runterentwurmt. Und der hat sich dann auch stabilisiert, weil bei denen in ihrem kleinen Stall mit den 6 Pferden einfach alles picobello, ja, da konntest du im Stall vom Boden essen. Das ist also wirklich ein ganz, da ist die Frau des Hauses, die ist da ganz penibel, die ihm jedes Strohhelmchen liegt gerade. Und dann hat er sich auch stabilisiert, der hat nie wieder so hohe Werte gezeigt. Aber natürlich sieht man, man kann nicht nach der Optik gehen. Also viele sagen ja, oh, mein Pferd sieht ja super aus, dem fehlt nichts. Oder auch, mein Pferd ist dünn, mein Pferd ist rippig. Mhm. Auch das hat oft nichts mit Würmern zu tun. Mhm. Also die Würmer sind jetzt in dem Sinne beim Pferd kein Futterräuber. Viele schließen das zum Beispiel vom Bandwurm bei Hund und Katze oder bei uns Menschen auch kurz. Wenn die Pferde Bandwurm haben, sind die mager. Das stimmt aber nicht, weil der Bandwurm beim Pferd sich anders ernährt als bei Hund und Katze. Also meistens ist es eher ein Ernährungsproblem, ein Fütterungsproblem. Ja, wir haben ja ganz viel proteinarmes Heu in den letzten Jahren gehabt aufgrund der Witterungsbedingungen. Und da nehmen die dann halt im Winter ab. Das liegt selten an einem Wurmbefall. Und auch alte Pferde, wenn die mal eine gute Immunität hatten, dann behalten die die auch. Die können zig Baustellen haben. Das heißt aber deswegen nicht, dass sie empfindlicher werden für Würmer. Es kommt immer auf die Haltung drauf an. Natürlich, wenn ich so einen alten Knaben dann irgendwo auf die oder eine alte Stute irgendwo auf eine Rentnerkoppel schicke, wo einfach viele Rentner da stehen mit so, naja, meistens ist da ja auch die ganze Hygiene und so weiter eher lala, weil so Rentnerkoppeln dürfen ja nichts kosten. Dann kann der schon mal hochgehen, weil der vielleicht so eine, naja, nicht ganz optimale Immunität hatte und dann plötzlich der Wurmdruck steigt in diesem Stall und er das halt dann nicht mehr selber im Griff hat.
Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Koppelpflege. Würdest du dann sagen, also idealerweise wirklich täglich oder sogar zweimal täglich absammeln oder was wäre das so?
Ja, jeden zweiten Tag reicht. Weil die Strongyliden brauchen ungefähr 48 Stunden, um erwachsen zu werden oder um das Larven-1-Stadium zu erreichen. Mit dem Larven-1-Stadium verlassen die ihr Ei und machen sich auf den Weg aus dem Kothaufen raus ins Gras. Und dann dauert es ungefähr 14 Tage. In der Zeit kommen die circa 80 Zentimeter bis 1 Meter weit weg von diesem Kothaufen. Und dann sind sie eine L3-Larve und sind eben infektiös. Also nur wenn die Pferde diese L3-Larven aufnehmen, können die eben die Magensäure überleben und können in den Dünndarm gelangen und ihren internen Lebenszyklus beginnen.
Mhm. Okay, gut. Welche Fehler werden noch häufig gemacht rund ums Thema Entwurmen? Was gibt es da noch Schönes?
Ja, was kamen wir denn noch? Was hatten wir? Zweimal im Jahr Entwurmen hatten wir. Wir hatten genau die Jungpferde, die Immunität hatten wir. Was eben auch oft noch ein Fehler ist, der gemacht wird, ist, dass blind nach 14 Tagen nachentwurmt wird. Mhm. Ja, dann haben wir einen Befall, dann wird eine Wurmkur gegeben. Oder auch ohne, dass man einen Nachweis hat, wird eine Wurmkur gegeben. Und pauschal wird nach 14 Tagen die gleiche Wurmkur nochmal gegeben. Und das ist halt eigentlich nicht, also es steht auch auf den ganzen Tuben, auf den Beipackzetteln drauf, eine einmalige Gabe ist ausreichend, weil entweder hat der Wirkstoff meine erwachsenen Würmer alle nachhaltig entfernt. Deswegen machen wir zum Beispiel 14 Tage nach Behandlung, wenn eine Behandlung notwendig ist, eine Wirksamkeitskontrolle, um einfach zu schauen, hat mein Wirkstoff denn seine Arbeit getan? Denn wenn er sie nicht getan hat, dann muss man einen anderen Wirkstoff verwenden.
Ja.
Dieses 14 Tage nach der Entwurmung nachbehandeln, weil die neue Generation schlüpft, hängt in vielen Köpfen fest aufgrund des Entwicklungszykluses der Strongyliden. Ja, die Strongyliden-Eier schlüpfen aus den Eiern und sind nach 14 Tagen infektiös, aber die liegen auf der Weide. Die sind nicht im Pferd. Also es befinden sich keine Eier irgendwo in den Darmzotten oder irgendwo im Darm, aus denen dann Larven schlüpfen würden. Die neue Generation wächst laufend auch nach der Wurmkur weiter. Also kein Pferd ist nach der Wurmkur wurmfrei, sondern es befinden sich immer noch zum Beispiel die eingenisteten Stadien der kleinen Strongyliden im Pferd. Es gibt keinen Wirkstoff, der die zu 100% entfernt. Es gibt generell nur einen Wirkstoff, der die überhaupt zum Teil erfassen kann. Bei den Spulwürmern, die Larvenstadien, die auf der Körperwanderung sind, die also irgendwo in der Leber sind, in der Lunge oder in den Blutgefäßen, die werden von den Wirkstoffen auch nur teilweise erfasst. Auch hier wachsen weiter Stadien heran, die dann irgendwann erwachsen werden. Und je nach Wirkstoff dauert es zwischen 6 bis 12 Wochen, bis neue erwachsene Stadien da sind, die dann wieder anfangen, Eier auszuscheiden.
Vielleicht nochmal ganz kurz auf das Thema Bandwurm, weil du hattest ja vorher gesagt, das ist eigentlich sowas, wo tatsächlich so eine mehrtägige Beprobung schon Sinn machen kann, weil man die einfach ja nicht so leicht erwischt. Ich glaube, das ist auch vielen Leuten nicht so klar. Da gibt es aber ja jetzt neue Tests oder neuere Testverfahren auch, gell?
Genau, weil der Bandwurm uns ebenso ärgert, weil er nicht zuverlässig nachweisbar ist, gibt es jetzt Gott sei Dank einen Speicheltest. Also es gibt schon sehr lange die Möglichkeit, Antikörper im Blut zu testen. Da brauche ich aber dann natürlich einen Tierarzt, der die Blutprobe abnimmt, der das ins Labor schickt, der dann eben diesen Antikörper bestimmen lässt. Kann man natürlich wunderbar machen, wenn man im Herbst sowieso mal ein Blutbild erstellt, dann kann man diesen Antikörpertiter hier mit einfach anfordern. Wenn man sich eben die Tierarztkosten sparen möchte, die ja auch nicht unerheblich sind inzwischen, weil man nicht sowieso Blut nehmen möchte, dann gibt es einen Speicheltest. Das ist dieser sogenannte Equisal-Speicheltest. Der ist ganz unkompliziert. Das ist ein Testkit. Da ist ein kleines Schaumstoffröhrchen drin. Das legt man dem Pferd auf die Zunge. Dann wird eben Speichel von diesem Schaumstoffträger aufgesaugt. Dann kommt es in eine bestimmte Pufferlösung, in ein Röhrchen. Und wird dann eben nach Großbritannien zurückgeschickt und dort wird es ausgewertet. Und dann kann man genau sagen, wenn das Pferd Bandwurm in sich trägt, bildet es auch Antikörper. Weil der Körper natürlich versucht, diesen Eindringling loszuwerden. Meistens schafft das nicht wirklich, aber er versucht es zumindest. Mhm. Und das kann ich eben anhand dieses Antikörpers nachweisen. Und wir haben viele Pferde, die wir über Jahre beprobt haben und nie Bandwurmnachweis hatten. Und dann haben wir einmal Speicheltest gemacht und dann haben wir eben gesehen, okay, der setzt sich tatsächlich mit Bandwurm auseinander und dann wird entsprechend behandelt. Also Bandwurm ist auch regional sehr unterschiedlich. Es gibt weite Teile in Deutschland, wo es überhaupt kein Bandwurmvorkommen gibt. Es kommt sehr auf die Bodenqualität an und es hängt mit dem Zwischenwirt der Moosmilbe zusammen. Also der Bandwurm nutzt eine Milbe, die auf der Weide ist, die den Kot zu Humus verarbeitet, um sich auf die Wiese tragen zu lassen. Weil selber kann er sich nicht bewegen, so wie die Strongylidenlarve, die eben auswandert, braucht er halt ein Transportmittel und das ist die Moosmilbe. Mhm. Und die trägt dann die Bandwurmeier bzw. die sich entwickelnden Finnen über die Weide und dort wird die Moosmilbe mitsamt Finne gefressen. Moosmilbe wird in der Magensäure zerstört und die Finne kann eben einwandern und kann sich dann im Darm wieder anheften, um zum erwachsenen Bandwurm zu werden.
Was ist da so ungefähr der Kostenpunkt für die, die sagen, boah, Bandwurm, das war mir jetzt nicht so bewusst, könnte man vielleicht mal drüber nachdenken?
Also der Bandwurm-Speicheltest kostet im Moment 46,50.
Also,
das ist... Ja, also da ist praktisch dieses Testkit drin, da ist der Transport durch uns oder durch die Firma, die ihn bestellt, nach Großbritannien mit drin und natürlich die Befundinterpretation. Also man bekommt dann eben einen Befund, wo genau drauf steht, hat das Pferd einen Antikörpertiter, muss es behandelt werden, ja oder nein. Mhm. Und wenn man dann den Bandwurmnachweis im Bestand hat oder mehrere Pferde eben Bandwurmpositiv sind im Bestand, dann kann man sich's überlegen in den Folgejahren, ob man weiter testet. Wir haben durchaus Mischbestände. Also es gibt Bestände, da haben ein Teil der Pferde Bandwurm-Antikörper gezeigt und ein Teil der Pferde nicht. Also auch hier ist eine Immunitätsentwicklung möglich. Und dann wird in den meisten Beständen eben im Winter die sogenannte große Wurmkur gegeben. Das heißt, es ist ein Kombipräparat gegen Rundwürmer, Magendasseln und eben mit dem Wirkstoff gegen den Bandwurm.
Mhm, super. Und zum Thema Aufzucht, kannst du da vielleicht noch was dazu sagen? Was wäre jetzt eigentlich gut, um jetzt eine Immunität zu fördern? Also ist dann tatsächlich eigentlich ein großer Bestand an Jungpferden, sage ich jetzt mal, eigentlich positiver wie... Ja, wenn ich dann mein Jungpferd, sollte man ja eh nicht zu zweit hinterm Haus aufwachsen lassen.
Ja, also das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Also je mehr Jungpferde natürlich zusammenstehen, desto höher ist der Wurmdruck, weil die ja alle noch keine Immunität haben. Mhm. Ja, das ist wie im Kindergarten. Ich vergleiche das immer mit Kindergartenkinder. Einer fängt mit Schnupfen an und alle hamstern, weil die halt auch noch keine Immunität haben. Also optimal sind tatsächlich große gemischtaltrige Herden, wo ein leichter Wurmdruck da ist, sodass ein stetiger Impuls fürs Immunsystem da ist, aber eben kein zu großer Wurmdruck. Also auch wenn ein sehr, sehr hoher Wurmdruck da ist, auch da ist das Immunsystem überfordert und bildet keine gute Immunität.
Mhm. Und wie hat man das... Entschuldige.
Kein Problem. Worauf ich immer achten würde, wenn ich mir eine Jungpferdeaufzucht suche, ist entweder, dass die Weiden eben wirklich riesig sind, dass die eben gut wegfressen können, also dass die nicht da fressen müssen, wo die Gallstellen sind. Wenn man so Koppeln hat, die einfach kahl rasiert sind, nur in der Mitte sind so ein paar Inseln, wo halt noch die Kackhaufen liegen. Das ist halt ein Zeichen dafür, dass da der Wurmdruck vermutlich eher hoch ist. Und auch, was wichtig ist, in den Laufhallen oder in den Offenstellen keine dicken Strohmatratzen. Weil das ist der Ort der Vermehrung für die Spulwürmer. Spulwürmer sind eine Stallinfektion, Strongyliden sind eine Weideinfektion.
Okay, super. Und vielleicht noch, ich glaube, was auch nicht so bekannt ist, ist das Thema Leberegel. Also sowohl Testung als auch Entwurmung als auch ja vielleicht Verbreitung oder warum ist das überhaupt wichtig? Vielleicht, dass wir das nochmal ansprechen.
Leberegel ist kein typischer Pferdewurm. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr wenig Pferde, die wirklich Leberegel tragen oder Leberegelbefall haben. Ich brauche hier immer eine Infektionsmöglichkeit über infizierte Wiederkäuer. Sei es, dass da eben Rinder in der Wechselbeweidung sind oder dass man viel Besatz mit Rehen oder Damm und Rotwild hat, die da eben über die Weide laufen. Und ich brauche zusätzlich viel Feuchtigkeit auf der Wiese, weil auch hier habe ich einen Zwischenwirt, die sogenannte Zwergschlammschnecke. Und die ist wieder dazu da, die Leberegel-Eier und dann die Leberegel-Finnen über die Koppel zu tragen und wird dann vom Pferd wieder gefressen. Der Nachweis ist sehr schwierig, weil eben das Pferd ein Fehlwirt ist. Entweder man beprobt die Rinder oder das Wild, was damit auf der Koppel steht. Ja, also ich kann ja auch ohne Probleme mal die Köttel, die da liegen, einfach einsammeln und gucken, tragen diese Wiederkäuer eben Leberegel beziehungsweise scheiden die Eier aus. Oder ich mache einen Antikörpertiter übers Blut. Im Boot ist es beim Pferd tatsächlich sehr, sehr selten, dass man Leberegel nachweist. Es gibt auch hier einen Fasciola hepatica Antigen-Test. Das heißt, da wird nicht nach Eiern gesucht, sondern eben nach Genpartikeln, die sich im Kot befinden. Das ist noch eher möglich. Aber wir haben tatsächlich bis jetzt, glaube ich, bloß ein oder zwei Pferde gehabt und die lebten in einem Naturschutzgebiet und haben so einen Bachlauf mit Ziegen und Zwergrindern und so weiter. Also die hatten wirklich einen hochakuten Befall. Leberegel kann über Jahre im Pferd leben. Wir sehen es ab und an bei Pferden, die zum Beispiel von der Alm kommen, die auf der Alm geweidet haben, wo ja meistens Kühe da sind und wo dann aus einem See oder einem Bach oder Ähnlichem getrunken wird. Und das zeigt sich oft erst Jahre später, wenn dann wirklich der Leberschaden so groß ist, dass sich die Leberwerte eben verändern und im Blutbild auffällig werden.
Also ich bin ursprünglich aus Österreich, also unsere Pferde waren ja auch mal auf der Alm und so. Also die hatten jetzt selber keine Leberegel, aber ich hatte früher als Therapeutin tatsächlich relativ häufig in Österreich das Thema, dass die Leberwerte sehr hoch sind und man sich wirklich alles angeschaut hat, eben Ernährung, Bewegung, alles Mögliche. Und ich dann gesagt habe, naja, könnte man ja mal einen Bluttest machen. Und tatsächlich war das dann, also verhältnismäßig häufig der Fall, dass die wirklich Leberegel hatten. Also deswegen bin ich da vielleicht noch so ein bisschen auf das Thema.
Also, Ich kenne das aus ich bin in Oberbayern aufgewachsen, da ist es ja auch gang und gäbe, also ich komme ja vom Schliersee, also mitten aus der Berggegend, und da standen die Pferde auch im Sommer alle mit den Rindern oben auf der Weide, auf den Almen, und da ist es tatsächlich gang und gäbe. Also wenn man zum Beispiel so einen Haflinger, Noriker oder Freiberger hat, der wirklich von der Alm kommt, da ist die Chance gar nicht so gering. Auf der anderen Seite auch zum Beispiel die holländischen Pferde haben das auch ganz gerne, weil die ja auch oft mit Rindern gemeinsam auf diesen Weiden laufen, wo dazwischen die Grachten sind. Ja, und auch da habe ich Zwergschlammschnecken. Also ich brauche immer infizierte Wiederkäuer. Da reicht, auch wenn da nur der Mist auf die Wiese gefahren wird. Und ich brauche Feuchtigkeit. Also so ein Überschwemmungsgebiet an irgendeinem größeren Bach oder Ähnliches, wo einfach diese Zwergschlammschnecken dann auf die Wiese gelangen. Dann ist die Möglichkeit der Übertragung gegeben. Aber man muss halt Jahre zurückdenken. Also auch wenn das Pferd jetzt akut nach Jahren mal Leberwerte erhöht zeigt, kann die Infektion in der Kindheit erfolgt sein.
Ja, eben Jungpferdealm, Aufzucht und sowas. Ja, genau. Okay. Super, Nana, da haben wir, glaube ich, schon viele wichtige Punkte und auch so ein bisschen querbeet angesprochen.
Ja.
Wir haben ja innerhalb unserer Pferdeschool-Community die große Ehre, dich nächste Woche Dienstag am 25. März nochmal zu sehen, wo wir ja nochmal auch andere Themen da aufgreifen wollen und eben auch das Thema Beprobung nochmal auch besprechen wollen. Und ja, es gibt so viel rund ums Thema Würmer, Entwurmung. Da kann man wahrscheinlich auch leicht 2 Stunden verbringen, inklusive Fragesession natürlich.
Es geht auch einen ganzen Tag.
Es geht auch einen ganzen Tag, ja. Das Thema ist super spannend. Also ich glaube wirklich, dass das eins der Themen ist, wo leider in der Praxis noch viele Fehler gemacht werden und auch manche Fehler vielleicht wirklich gar nicht bewusst sind. Du hast ja auch ein Labor. Ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau angeschaut. Hast du sowas wie ein Package auch, wo man sagt, okay, man macht jetzt einfach mal ein Jahr mit seinem Pferd Beprobungen?
Ja, wir machen halt dieses sogenannte Kategorisierungsjahr. Also wir gehören ja zur Arbeitsgemeinschaft zeitgemäße selektive Entwurmung, zur AGZE. Und da ist eben diese Empfehlung, dass man ein Jahr frequent durchbeprobt. Es kommt halt immer darauf an, wann man beginnt. Also dieses Beprobungsjahr beginnt praktisch mit der ersten Einsendung. Einsendung ist jederzeit möglich. Jetzt im Frühjahr sollte halt die letzte Entwurmung 8 bis 12 Wochen her sein, damit man ein aussagekräftiges Ergebnis bekommt. wenn man dazu knapp dran ist, kann es halt natürlich sein, dass noch keine Eiausscheidung da ist, weil halt die Zeit noch nicht abgelaufen ist, in der die Würmer brauchen, um sich zu entwickeln, diese sogenannte Egg Reappearance Period, die ja je nach Wirkstoff zwischen 6 und 12 Wochen beträgt. Und dann wird halt geguckt, je nachdem, wie das Ergebnis ist, empfehlen wir dann eben nach 8 oder nach 12 Wochen nachzuentwurmeln, nachzubeproben. Und das zieht sich dann so übers Jahr. Also was wir nicht machen, ist frequent sagen, okay, alle 3 Monate muss sie jetzt einsenden, sondern wir schauen wirklich ein bisschen nach den Befunden. Weil wenn ich jetzt entwurmen muss und dann wieder die Wirksamkeitskontrolle mache, dann verschiebt sich das halt mit dem nächsten Zeitpunkt der Beprobung. Deswegen eben ganz individuell auch aufs Alter, auf den Bestand ausgerichtet. Ist es ein Einzelpferd oder beproben wir den ganzen Bestand? Und wenn wir dann sehen, übers Jahr hinweg, das Pferd ist sauber oder der Bestand zeigt kaum Auffälligkeit, dann kann man im Folgejahr die Beprobungen reduzieren. Dann kommt es eben immer darauf an, wird eine Winterbehandlung gemacht, weil eben Bandwurm- oder Magendasselbefall ist, ja oder nein. Und dementsprechend empfehlen wir dann eben wieder die nächsten Zeitpunkte.
Und was ist ungefähr so das Invest, wenn ich sage, ich mache jetzt mal so ein Jahr und dann ja, schaut man einfach weiter, wie man weiter vorgeht, je nachdem, was dabei rauskommt natürlich?
Also die Grunduntersuchung ist bei uns immer diese kombinierte Sedimentation-Flotation. Da schauen wir einfach in einer großen Menge Kot, haben wir überhaupt Eier und wenn ja, welche? Und wenn wir Strongyliden oder Spulwurmeier finden, dann kommt die McMaster-Eizählung dazu, weil dann wollen wir eben diesen genauen EPG-Eierprogramm-Code-Wert haben. Die Grunduntersuchung kostet 29,50 und diese Aufbauuntersuchung, diese Eizählung kommt dann mit 15 Euro noch mit dazu. Wenn man es ganz genau wissen will oder eben zum Beispiel Pferde aus dem Ausland hat oder ähnliches, kann man dann die Larvenanzucht noch dazu machen, die aus den Strongyliden-Eiern wird praktisch diese L3-Larve gezüchtet, so wie das in der Natur auch stattfindet. Und anhand dieser L3-Larve kann ich eben unterscheiden, ist es ein kleiner Strongylide oder hat das Pferd auch große Strongyliden? Und die großen Strongyliden, das sind ja die, die wir in den letzten Jahren durch das 4-mal im Jahr entwurmen, hier in Deutschland recht gut beseitigt haben. Aber aus dem Ausland kommen sie leider wieder mit. Also gerade die Südländer und auch die Ostländer bringen uns oft in den Pferden große Strongyliden wieder mit. Die wollen wir finden. Und wenn wir so einen Bestand haben, wo so ein Pferd eben steht, optimalerweise werden die halt gleich beprobt, wenn die ins Land kommen. Ja, dass bevor die überhaupt integriert werden, in der Weide stehen, wäre es halt gut zu wissen, was tragen die denn in sich. Wird halt leider oft nicht gemacht und deswegen machen wir eben auch, wenn wir jetzt das erste Mal beproben, ganz gerne diese Larvenanzucht mit. Die kostet dann eben nochmal 25 Euro extra.
Ja, gut, das ist alles überschaubar, aber dann würde es ja eigentlich Sinn machen, wenn man sich, keine Ahnung, aus Spanien, Portugal jetzt, was ja auch modern ist im Moment, ein Pferd holt, dass man sagt, okay, der ist jetzt erstmal separiert, was ja auch Sinn macht, auf dem Paddock, gar nicht auf der Wiese, sondern einfach auf dem Paddock, man schickt es ein. Wie lange dauert es dann, bis man das finale Ergebnis ungefähr hat?
Das kommt drauf an. Also wenn wir nur die normale Untersuchung machen, dann dauert es ungefähr 4 bis 5 Werktage, bis der Befund dann fertig ist. Ja, okay. Die Larvenanzucht dauert 14 Tage. Ja, okay. Die kommt halt danach. Dann kriegt man meistens erstmal das vorläufige Ergebnis und die Larvenanzucht kommt dann eben nach, wenn sie fertig ist, weil die Larven einfach 14 Tage brauchen zum Entwickeln. Aber ich denke, gerade diesen Pferden aus dem Ausland schadet es immer nichts, wenn die mal 3-4 Wochen so ein bisschen in Ruhe gelassen werden, auf gut Deutsch. Ja, die dürfen natürlich geritten werden, die dürfen auf dem Paddock, die dürfen gerne nach einer gewissen Zeit auch Nasenkontakt mit den anderen Pferden haben. Aber man weiß ja auch nie, was die sonst noch so mitbringen. Also Quarantäne bei neuen Pferden, gerade wenn sie unbekannte Herkunft haben oder vom Händler stammen oder aus dem Ausland kommen, ist ja immer sinnvoll, auch in puncto Druse und sonstigen Geschichten.
Ja, wird aber leider viel zu wenig gemacht. Ja. Also zumindest im Raum München kann ich sagen, leider auch aus eigener negativer Erfahrung. Ja. Da hat man auch mal ein Jungpferd, was eigentlich schon krank war, nicht separiert. Und das hat den Gesamtbestand von über 60 Pferden wirklich richtig, richtig übel angesteckt. Also mit, ich weiß gar nicht, was das für ein Virus war. Also das war echt, ich habe immer Killer-Virus genannt, weil ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, Pferde sind wirklich fit, aber die haben Schleimbatzen in allen Farben rausgespuckt. Ja, also das war echt übel. Also, und das hätte man wirklich vermeiden können, indem man einfach sagt, gut, man separiert jetzt einfach mal dieses Jungpferd, wo man auch gar nicht weiß, wo es herkam.
Also, ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, wir hatten das auch schon in einem Bestand, dass eben ein Spanier kam, runter vom Transporter, eine Nacht in der Box, am nächsten Tag auf die Koppel raus. Ja, komisch, da hat er sich jetzt mit der Herde so gar nicht verstanden. Dann haben sie ihn auf die nächste Koppel gestellt. Und irgendwie 4 Wochen später war dann die Bestandsbeprobung fällig. Und dann wurde der mitgeschickt und dann war der also ein Hochausscheider. Dann haben wir Interesse halber eigentlich nur für uns mal eine Larvenanzucht gemacht, weil wir halt gesehen haben, okay, der kommt aus dem Ausland. Es war ein französisches Pferd. Mhm. Und dann hatte der große Strong geliehen und stand aber in der Zwischenzeit auf 3 verschiedenen Koppeln. Mhm. Ja, dann kannst du halt den ganzen Bestand eigentlich grundsanieren.
Mhm. Ja, blöd gelaufen.
Das ist halt einfach wirklich für alle Pferde dann sehr, sehr schade, dass man weil man den halt nicht einfach mal 2 Wochen in eine Quarantänebox gesperrt hat. Aber es gibt auch viele Offenstelle, ich habe mir auch schon viele Ställe angeguckt, Offenstelle, wo es dann heißt, nee, eine Krankenbox haben wir nicht. Ja, wo stellst du denn dann einen Kollegen das Pferd hin? Oder wenn er sich verletzt hat? Und ja, dann trennen wir hier so eine Ecke mit Glitzer ab, wo ich mir dann immer denke, okay, danke. Wenn auch nicht mal eine Quarantänebox möglich ist oder ein Quarantäne-Paddock, es kann ja immer mal sein. Ja, es kann auch mal einer Hufrehe haben, der muss dann halt mal separat irgendwo stehen. Und das ist halt dann schon ein Problem und für solche Pferde dann natürlich einfach, ja, die kommen, die bringen dann Haarlinge mit, Pilze mit, Druse mit, Würmer mit und dann kann man die halt nicht erstmal grundsanieren, bevor sie in die Herde kommen.
Ja, da sind wir wieder beim Punkt, wenn Wissen fehlt, auch beim Stallbesitzer möglicherweise, dann ist es natürlich auch insgesamt ein bisschen schwierig. Aber dieses Thema, ja, ist vielleicht auch jetzt hier in diesem Podcast eine gute Sache, dass man einfach sagt, wenn man ein gutes Verhältnis zum Stallbesitzer hat, dass man einfach mal sagt, hey, hör dir das einfach mal an, vielleicht sind da ein paar Punkte dabei, wo man einfach auch mal drüber nachdenken kann oder, wie ich auch zwischenzeitlich gesagt habe, wirklich mal sagen kann, okay, ich als Stallbesitzer mache jetzt hier eben mein ganzes Entwurmungsmanagement. Ich sage jetzt mal wirklich up to date, so wie man das halt machen kann für den Gesamtbestand. Ich meine, die Preise haben wir gehört, die sind ja absolut moderat und im Rahmen. Wenn wir uns jetzt mal an eine Kolik-Geschichte, Kolikbehandlung oder auch Kolik-OP, die Preise haben sich easy einfach mal verdoppelt. Deswegen, ich denke, auch da Prävention ist besser, wie dann irgendwie was sanieren zu müssen, was vielleicht dann auch gar nicht mehr sanierbar ist. Ja, also in diesem Sinne glaube ich, wir freuen uns auf deinen Kontakt. Wir freuen uns auch auf nächste Woche noch mehr über dieses Thema in der School-Plattform zu hören. Und genau, also jeder von mir eine Herzensempfehlung, sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir werden auch deine Insta-Kanal und so weiter, deine ganzen Infoseiten, Website und so weiter verlinken und einfach mal so ein Jahr wirklich mit seinem Pferd eine Beprobung zu machen, glaube ich, macht wirklich für jedes Pferd Sinn und kann einfach auch wirklich meiner Meinung nach Pferdeleben retten und ja, viele Sachen vermeiden.
Sogar wenn es eben so ist, dass der Stallbesitzer vorschreibt, 4-mal im Jahr entwurmen, auch dann macht es Sinn, zumindest nach den Wurmkuren mal Wirksamkeitskontrollen zu machen, weil die Resistenzproblematik ist einfach da. Das ist ja auch der Grund, warum diese ganze selektive Wurmerei entstanden ist, weil man einfach gesehen hat, dass die Wirkstoffe nicht mehr so gut wirken, wie sie einfach ursprünglich mal gewirkt haben. Die sind teilweise aus den 70er, 80er Jahren. Moxidectin ist das modernste Mittel. Das ist Anfang der 2000er auf den Markt gekommen, also inzwischen auch schon wieder 25 Jahre alt. Und es kommt nichts Neues nach. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir uns die alten Medikamente wirksam behalten oder wieder wirksam machen. Diese Resistenz bei den Würmern entsteht ja durch Unterdosieren, durch falsches Dosieren. durch zu häufig gleiche Medikamente. Das ist eine aktive Mutation der Proteine des Wurms. Und dann kann die Wurmkur den halt nicht mehr erfassen. Und je öfter ich die Population dann mit teilweise unwirksamen Medikamenten behandle, desto höher wird diese resistente Population. Das ist auch sicherlich ein Thema, was wir dann in dem Vortrag nochmal genauer eingehen, diese Resistenzproblematik.
Unbedingt. Und auch alle damit verbundenen Gefahren, also hinsichtlich, wenn ein Hund einen frisch entwurmten Kothaufen frisst, kann ja da auch einiges passieren noch manchmal, oder?
Ja, also es gibt Medikamente, das ist vor allem Ivermectin und Moxidectin, die eben für Hunde gerade mit MDR1-Defekt tödlich enden, die aber zum Beispiel auch für Katzen und Schildkröten absolut tödlich sind. Also auch das ist zum Beispiel was, wo man drauf achten muss, wenn man sein Pferd entwurmt und es zum Beispiel in der Stallgasse macht und da geht was daneben, dass man das penibelst wegwäscht oder wegmacht, weil wenn die Katze da durchläuft, putzt sich die Pfoten, dann ist es ihr Todesurteil. Also die vertragen zum Beispiel diese Medikamente überhaupt nicht.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Aber ich sehe schon, es wird ein spannender Abend, liebe Nana. Es gibt viel zu tun und viel zu besprechen. Und ja, ich bin mir auch sicher, aus der Community kommen noch ein paar wertvolle Fragen, um einfach da Klarheit zu haben. Und das ist so wichtig. Wenn man da einmal Klarheit hat, glaube ich, dann hilft einem das ja für sein gesamtes Leben und Pferdeleben.
Pferdeleben, und, ja.
Ja. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du uns heute schon mal so einen sehr umfassenden Einblick in dieses Thema und in viele Problematiken rund um dieses Thema gegeben hast. Ganz wertvoll gewesen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf nächste Woche.
Nächste Woche, genau.
Dankeschön und bis ganz bald, Nana. Tschüss.